Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Lux Liberal. In der heutigen Folge, die am 26. Oktober aufgenommen wird, begrüße ich als Gast Volker Beck. Der war lange Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, dann als Lehrbeauftragter für Religionspolitik an der Ruhr-Universität in Bochum, ist jetzt in einem großen Forschungsprojekt und war immer schon im Bereich deutsch-israelische Beziehungen aktiv, ist jetzt auch der Vorsitzende der deutsch-israelischen Vereinigung und ja, hat dafür auch eine ganze Reihe Preise bekommen vom Bundespräsidenten. Unter anderem hat er sich eingesetzt für die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus. Auch der Zentralrat der Juden hat ihm schon Preise überreicht für sein Engagement für die jüdische Gemeinschaft. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Beck.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Luxig.
Ja, Herr Beck, schön, dass das geklappt hat. Ja, am 7.10. Hat ja die Hamas diesen nicht nur den Raketenbeschuss angefangen, sondern auch einen wirklich ja, extrem krassen Terrorangriff, wie man ihn in der Brutalität noch nie gesehen hat. Das israelische Sicherheitskabinett hat ja einen Kriegszustand erklärt und jetzt scheint es wohl zu einer Bodenoffensive zu kommen. Und ja, das ist ja wirklich erschütternde Bilder, die wir da gesehen haben. Sie sind ja auch mit vielen im Gespräch. Wie schätzen Sie die Lage derzeit gerade ein?
Die Lage ist sehr angespannt und also man muss sich mal überlegen, was das heißt, was da passiert ist. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind, wenn man das auf unsere Bevölkerung hochrechnet, 930 Mal ein Attentat auf dem Breitscheidplatz. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie erschütternd wir damals zu Recht waren bei diesem Ereignis. Und aber so intensiv war das, was am 7. Oktober passiert ist. Und deshalb ist die israelische Gesellschaft einerseits erschüttert. Jeder kennt fast jemanden, der umgekommen ist oder dessen Angehörige entführt worden sind. Und jeder hat jetzt in seiner Familie Leute, die einberufen wurden. Die gesamte Gesellschaft ist mobilisiert. Die Wirtschaft hat sozusagen Arbeitskräfte gehen lassen müssen, damit jetzt an der Front für Sicherheit gesorgt wird. Und es gibt eben die Gefahr, dass es einen Drei-Fronten-Krieg gibt. Es geht eben nicht nur um Gaza, es geht wahrscheinlich auch, und da gibt es auch die ersten Operationen, um Vorgänge im Westjordanland. Und es scheint immer wieder die Gefahr auf mit der Drohung der Hisbollah von Norden. Und hinter der Hisbollah steckt eindeutig der Iran, hinter der Hamas eigentlich auch, aber nicht so unmittelbar. Ist schon eine eigene politische Entität. Und da besteht eben die Gefahr, dass es eine Ausweitung des Krieges gibt. Und da haben wir, glaube ich, als Deutsche gemeinsam mit den Amerikanern und anderen Bündnispartnern eine Verantwortung, den potenziellen dritten Parteien zu signalisieren, wenn Israel in diesem Konflikt von Dritten angegriffen wird, wird es nicht alleine angegriffen.
Ja, Sicherheit Israels muss ja auch deutsche Staatsraison sein. Das erlebt man allerdings in vielen Debatten, wenn es um die ja, Selbstverteidigung von Israel geht, die ja angegriffen wurden, dass man da oft ein Ja-Aber hört. Also es wird dann gesagt, ja, keine zivile Opfer oder Christoph Heusgen von der Sicherheitskonferenz sagte, man müsse verhindern, Rede von diplomatischen Lösungen verhindern. Also es wird immer so ein bisschen, ja, es kommt gleich ein Aber und es wird vieles in Frage gestellt. Ist das nicht ein Stück weit schizophren, weil der Staat Israel hat ja auch die Verpflichtung, seine Bürger zu verteidigen und ja, muss ja auch jetzt reagieren auf diesen nie dagewesenen, Sie haben eben die Zahlen mal in Relation gesetzt, auf diesen nie dagewesenen brutalen Terrorangriff.
Ja, also ich finde den Satz erstmal wichtig. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, aber er ist natürlich erstmal nur ein Bekenntnis und nur ein Wort und man muss alles tun, damit er nicht zur hohlen Phrase wird. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson heißt erstmal auf politischer Ebene, dass wir das Selbstverteidigungsrecht Israels in den internationalen Gremien auch verteidigen und vertreten. Das hat Annalena Baerbock jetzt in New York getan, aber es gibt eine Auseinandersetzung zwischen dem israelischen Botschafter dort und dem UN-Generalsekretär Guterres und ich erwarte schon, dass die Bundesrepublik Deutschland da auf der Seite Israels steht und auch Guterres da in die Schranken weist, das, was er gesagt hat, das geht so gar nicht und das war letztendlich eine Infragestellung der völkerrechtlichen Position Israels beim Selbstverteidigungsrecht. Und es braucht keine schlaumeierischen Hinweise, weder aus New York noch aus Brüssel noch aus Berlin oder München, dass sich Israel ans humanitäre Völkerrecht halten muss. Israel hat gezeigt mit seinen Ermahnungen der Zivilbevölkerung in Nordgaza, sie sollten das Kampfgebiet, die Kampfzone verlassen, um ihr Leben nicht zu gefährden. Damit hat Israel schon gezeigt, dass es sich sehr bewusst ist, was seine humanitären Verpflichtungen sind und dass es auch von jeher bei allen Einsätzen und Auseinandersetzungen, die es da gab, immer versucht hat, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren. Es gibt keine chirurgischen Kriege, das ist völlig klar, aber Israel tut immer alles, indem es vor Angriffen die Zivilbevölkerung warnt und dergleichen, um möglichst zivile Opfer zu vermeiden. Die Hamas wiederum hat genau das gegenteilige Ziel. Sie nutzt die Zivilbevölkerung in Gaza, ihre eigenen Menschen als als Schutzschild. Sie versteckt sich hinter der Zivilbevölkerung und hat ein großes Interesse, die Opferzahlen da hochzutreiben, weil das für sie propagandistische Munition in den Vereinten Nationen und in allen Ländern dieses Planeten ist, um Zustimmung für ihre Anliegen zu gerieren. Und das muss man durchkreuzen.
Ja, also ich kann auch die Kritik an Guterres und an Borrell auch nur absolut unterstreichen. Also den fand ich da sehr, ja, fast schon wie ein Hamas-Versteher. Jetzt ist ja eine Debatte, die wir auch gerade im Bundestag in allen Fraktionen auch haben. Es gab ja, wie ich finde, ein starkes Zeichen einer Entschließung aller demokratischen Fraktionen, die auch, glaube ich, inhaltlich sehr gut war mit als Solidarität zu Israel. Aber ein Punkt, der jetzt, glaube ich, überall diskutiert wird, ist, wie geht man um mit den deutschen Zahlungen für alle Entitäten im Gazastreifen? Da ist es ja so, dass das BMZ das alles nochmal untersuchen will. Auch das AA stellt ja Mittel bereit, will das auch prüfen. Wie bewerten Sie das? Ist das möglich zu garantieren, dass auch wirklich, ja, letzten Endes keine Mittel direkt, ja, in einer indirekten Finanzierung des Terrors der Hamas landen. Ist das aus Ihrer Sicht möglich oder was kann man da noch zusätzlich tun?
Also das muss man ein bisschen abschichten nach den unterschiedlichen Kanälen. Es gab ja jetzt auch die Zusage aus dem Auswärtigen Amt für humanitäre Hilfe, unmittelbar jetzt für Gaza. Da erwarte ich, dass man einerseits die Empfänger diversifiziert. Man darf nicht alles an die UNRWA geben. In der UNRWA arbeiten viele Mitarbeiter mit einem Parteibuch der Hamas. Und die Mitarbeiter, die Ortskräfte, die UN hat im Gazastreifen 13.000 Mitarbeiter, die nicht direkt zur Hamas gehören, die haben zumindest Angst vor der Hamas. Deshalb ist immer die Gefahr, wenn man über die UNRWA Sachen verteilt, dass sie in die falschen Hände kommen. Und man kann jetzt in der aktuellen Krise wahrscheinlich nicht umfangreich die Pferde wechseln, aber ich wünsche mir schon, dass wir möglichst viele andere Player damit reinholen, das internationale Rote Kreuz oder OCHA und andere UN-Agenturen wie World Food und so weiter, damit man möglichst wenig Schwund hat. Gleichzeitig muss man technische Prävention treiben. Man kann schon gucken, wo die Hilfsgüter hingehen, wenn man das entsprechend trackt. Und wir wissen, also in der deutschen Presse kam es ko komischerweise nicht, in der britischen Presse wurde darüber berichtet, dass in den letzten Tagen seit dem 7. Oktober die Hamas UNRWA-Lager geplündert hat. Und
Wahnsinn.
deshalb muss man sehen, das ist nicht ganz so ohne. Wahrscheinlich muss man ein Stück weit da die Augen zudrücken und sagen, okay, das ist der Preis dafür, dass man die Menschen nicht verhungern und verdursten und in Krankenhäusern einfach sterben lässt. Aber es ist ein schwieriger Preis. Wir dürfen diese Terrormaschine nicht auch noch mit unserer Hilfe anheizen. Für die Phase nach dem Krieg muss es wirklich einen generellen Wechsel geben. Also ich meine grundsätzlich, die UNRWA muss man überwinden. Und zwar indem man bei den Ländern, also außerhalb der palästinensischen Gebiete, also in Jordanien, im Libanon, in Ägypten und so weiter, wo die UNRWA überall operiert und Flüchtlingslager unterhält, muss man das Geld nehmen und es den Staaten geben, wo diese Flüchtlinge sind, und sagen, ihr bekommt das Geld, um die zu integrieren. Ihr bekommt nicht, wie die UNRWA, das Geld, um das Problem zu perpetuieren. Also, warum gibt es zwei Flüchtlingswerke der Vereinten Nationen? Eins für Palästinenser und eins für alle anderen. Das ist doch absurd. Und der UNHCR, also der UN-Flüchtlingshochkommissar, der macht eine ganz andere Arbeit. Der regt nämlich immer an, dass die Flüchtlinge möglichst schnell in die Aufnahmegesellschaft integriert werden, dass sie da arbeiten dürfen, dass sie da Ausbildung bekommen. Und dass sie eine Zukunft bekommen, solange sie nicht zurück können. Und dass sozusagen die Zeit als Flüchtling nicht verlorene Lebenszeit ist. Die UNRWA hat die gegenteilige Strategie. Sie will ihr Klientel möglichst hochhalten, weil davon lebt der ganze Apparat. Das sind auch organisatorische Eigeninteressen. Und das muss man lassen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass bei der UNRWA es immer wieder Skandale im Bildungswesen, in den Schulen der UNRWA gab, wo Bildungsmaterialien verwendet werden, zum Teil von der palästinensischen Autonomiebehörde, früher von der Organisation selbst, wo zu Hass gegen Israel, für Terror und Antisemitismus geworben wird. Und sowas darf man einfach nicht finanzieren. Für die palästinensischen Gebiete muss man sich wahrscheinlich was anderes ausdenken, aber auch da hat es ja eine gewisse Absurdität, dass im Westjordanland ein Teil der Palästinenser in Flüchtlingslagern leben, also mitten unter Palästinensern leben Palästinenser in Flüchtlingslagern. Das wäre so, wie wenn ich auch in einem Flüchtlingslager lebe. Meine Familie ist nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 aus dem Sudetenland, der heutigen Tschechischen Republik, vertrieben worden. Das ist 3 Jahre, bevor diese UNRWA-Klientel geflohen oder vertrieben wurde. Also das kann man einfach nicht so weiter betreiben, wenn man das Problem dieses Konfliktes lösen will. Und bei den palästinensischen Gebieten denke ich dann auch eben eher an den UNHCR und das Internationale Rote Kreuz, langfristig an solche Agenturen, um den UNRWA letztlich auszutrocknen.
Ja, das ist ein guter Punkt, zumindest für die Zukunft. Kurzfristig muss man da wahrscheinlich Kompromisse machen. Ja, ich würde mal gerne mal den Blick ja auf die ja, Straße bei uns, aber auch, wir sehen es ja auch in Nachbarländern, sehen wir überall ähnliche Bilder, dass jetzt der Konflikt im Nahen Osten auch auf ja, deutschen Straßen, das gleiche in Frankreich, London, egal wo man hinschaut, gibt es ja, ja erschreckende Bilder. Viel Solidarisierung auch mit der Hamas, jetzt nicht allgemein mit Palästina, sondern auch mit dem, was die Hamas gemacht hat. Jetzt vielleicht mal anzufangen mit erstmal Betätigungsverboten. Also es soll ja später, aber immerhin ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland kommen. Auch andere pro-palästinensische Organisationen, Samidun ist eine. Was kann man da Ihrer Meinung nach jetzt sonst noch oder was sollte man sonst noch direkt in Deutschland tun? Was sind die Organisationen, die aus Ihrer Sicht am ja, virulentesten sind und am gefährlichsten sind in Deutschland?
Also das sind verschiedene Organisationen aus verschiedenen Spektren. Einerseits ist tatsächlich dieses Hamas-Spektrum relevant und man muss da auch alle Vorfeld- und Unterorganisationen mit erwischen. Ansonsten lohnt sich die ganze Operation nicht, weil die Hamas selber als Hamas kaum in Erscheinung tritt, allenfalls mal in jemand ihre Fahne mitschleppt, aber die haben eine ganze Menge Vorfeldorganisationen. Die müssen bei so einem Verbot mit erfasst werden. Das Gleiche gilt für Samedun. Das ist ja eigentlich eine Vorfeldorganisation der marxistisch-leninistischen Terrororganisation PFLP, die nicht weniger gefährlich ist als die Hamas, aber eben nicht islamistisch. Aber das ändert daran nichts. Und da muss man sicher dran denken an Tarn- und Vorfeldorganisationen wie Palästina spricht und dergleichen mehr, dass man die dann auch entsprechend mit erfasst. Ich bin ein bisschen verärgert, dass das alles so spät erfolgt, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe noch als Abgeordneter 2016, glaube ich, mit Yair Lapid, dem späteren Premierminister und Abgeordneten aus Knesset und Bundestag, damals Innenminister de Maizière angeschrieben und gesagt, man solle doch endlich mal die PFLP einem Organisationsverbot unterlegen. Dass sie eine Terrororganisation ist, wissen wir schon lange. Sie ist nämlich von der EU entsprechend gelistet. Dann hätte man das Problem mit Samidun und dergleichen gar nicht gehabt.
Was war die Antwort damals, warum er das nicht gemacht hat?
Ja, man prüfe und es sei, die Voraussetzungen seien nicht gegeben, beziehungsweise man prüfe, das ist ja immer die Antwort bei Verboten, und man äußere sich zu Verbotsverfahren weder positiv noch negativ, um im Falle eines positiven Verfahrens die Betroffenen nicht zu warnen. Das ist ja immer der gleiche Textbaustein, aber ich hatte dann auch Gespräche mit dem Innenministerium und man wollte einfach nicht. Und ich habe Frau Faeser seit ihrem Amtsantritt sicher 4 oder 5 Mal schon als Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft wegen Samidun geschrieben. Wir hatten im letzten um Pessach herum hier entsprechende Demonstrationen aus diesem Spektrum. Die erste Demonstration ist so verlaufen, wie die immer zu verlaufen, mit antisemitischen und israelhassenden Parolen. Daraufhin hat man die Folgeveranstaltungen dann alle Gott sei Dank verboten und die Verbote haben auch alle von den Verwaltungsgerichten gehalten. Aber die Propaganda wird natürlich gleichwohl im Netz und überall weitergeführt. Und das, was wir jetzt in den letzten Tagen in Neukölln gesehen haben und auf der Sonnenallee, das ist natürlich genau dieses Spektrum. Und wenn man nicht will, dass es auf unseren Straßen so hergeht, muss man hier mit mehr Repression auch außerhalb von solchen konkreten Veranstaltungsereignissen versuchen, dieses Milieu auszutrocknen. Ansonsten verlieren wir in bestimmten Stadtteilen einen ganz erheblichen Teil der Jugend an die. Das können wir uns sicherheitspolitisch nicht leisten und das sollten wir uns auch als Demokratie nicht leisten. Ein drittes richtiges Spektrum, und das ist schade, dass es da im Bundestag offensichtlich noch nicht den Nachdruck gab bei dieser Resolution. In der Vergangenheit war das schon Thema, sind die Iraner, weil die halt letztendlich hinter all diesen Aktivitäten, die wir jetzt am 7. Oktober gesehen haben, ja stehen. Die iranische Propagandazentrale in Europa ist das Islamische Zentrum in Hamburg mit seinen Töchtern in einigen Städten wie Frankfurt oder München. Und da müsste man auch endlich mit einem Verbot ran. Die machen wirklich eine gute Umfeldarbeit. Die halten den eher muslimisch-religiös aufgestellten Teil der iranischen Exil-Community geistig unter ihrer Kontrolle. Und diese Hegemonie kann man nur brechen, indem man hier entsprechend auch mit Verboten agiert. Also wir können eigentlich nicht sehenden Auges zulassen, dass der Iran über Moscheen hier in Deutschland operiert. Die Leitungen dieser Moscheen haben alle eine Funktion im iranischen Apparat, also das ist gar nicht zu trennen. Und ich verstehe nicht, warum man da wegschaut.
Da kann ich mich daran erinnern, dass das auch mal in einer Parlamentsdiskussion Thema war, an der ich teilgenommen habe. Ich glaube, es gibt jetzt auch eine Resolution aus der Hamburger Bürgerschaft, wo ja parteiübergreifend SPD, Grüne, CDU und FDP die Schließung fordern, weil es ist ja in der Tat so eine Art verlängerter Arm des Mullah-Regimes. Also ja, hoffen wir, dass da Bewegung reinkommt, wäre notwendig. Bevor ich mal zum Thema der Islamverbände in Deutschland komme, vielleicht nochmal ein Satz generell. Sie haben ja gerade eben Neukölln angesprochen. Ja, ich glaube, der gesamten Migrationspolitik, da haben wir doch wahrscheinlich in der Vergangenheit schon, ja, das Problem ignoriert, dass es da ein Stück weit zumindest mal, man darf es natürlich nicht verallgemeinern, aber schon auch, ja, das Thema Antisemitismus da jetzt stärker geworden ist. Jetzt auch man sieht es jetzt ja auch, Schutz jüdischer Einrichtungen, sind die alle ausreichend geschützt. Was wäre aus Ihrer Sicht denn notwendig in der Migrationspolitik im Allgemeinen, was man tun kann und muss, um einfach, ja, diesen steigenden Antisemitismus nochmal einzudämmen und einzugrenzen?
Also es wird wahrscheinlich nicht gelingen, bei der Klärung von Asylanerkennungsverfahren mit einem gewissen TÜV, Gewissens-TÜV die Leute rauszufiltern.
Was Herr Merz gerade vorgeschlagen hat, ne?
Ja, also das sehe ich nicht, wie man das operationalisieren will. Also wenn man mich überzeugt, wie es funktioniert, bin ich da gerne dafür. Ich glaube, das besteht den Realitätstest nicht. Also eins muss klar sein, dass bestimmte Arten von menschenfeindlichen Äußerungen wie Antisemitismus oder Rassismus dazu führen müssen, dass der Schutzstatus verloren wird und dass man dann entsprechend auch keine Aufenthaltssicherung hinkriegt. Das Problem ist, wenn die aus den einschlägigen Ländern kommen, wird man die nicht zurückkriegen, weil da dann doch wieder bei der Abschiebung humanitäre Hindernisse auftauchen. Deshalb muss man da realistisch sein. Aber die uns da jetzt ein Problem machen, sind ja nicht die Flüchtlinge, die in den letzten 5 Jahren gekommen sind. Das sind ja die Kinder und Kindeskinder von den Flüchtlingen aus den 70er, 80er Jahren. Und da zeigt man einfach, sieht man einfach, dass wir in der Integrationspolitik quasi alles falsch gemacht haben. Und wir haben einfach weggeschaut. Und ich finde auch, dass wir eben in der Islampolitik völlig gescheitert sind. Alle 16 Bundesländer miteinander, indem wir immer süßen Tee mit den Verbandsfunktionären getrunken haben.
Die Probleme ein bisschen ausgeblendet haben, ne?
Ja, man wollte es nicht wahrhaben, weil es unbequem ist, weil das bedeutet, dass man sich überlegen muss, was man macht. Und es war immer leichter zu sagen, das rüttelt sich schon irgendwann. Und es hat sich halt nichts gerüttelt und es wird immer schlechter. Und ich bin dafür, dass man da wirklich einen Kurswechsel einleitet. Das, was über eine bestimmte rote Linie geht, rigoros verbietet und andere Leute auch rausschmeißt. Also es ist ja nicht nur so, dass das jetzt diese Leute, dieses palästinensische Spektrum ist. Es gibt auch viele aus dem türkischstämmigen Spektrum, die da Theater gemacht haben. Und da muss man sich nicht wundern. Der Chef der Diyanet hat gesagt, Israel sei ein rostiger Dolch im Herzen der islamischen Geografie. Also was macht man mit einem rostigen Dolch im Herzen? Man reißt ihn raus. Das ist eine Auslöschungsfantasie. Dieser Mann hat 1500 bis 2000 Leute wahrscheinlich hier in Deutschland, die einen Arbeitsvertrag mit ihm haben. Nämlich als Diyanet-Imame, einmal in den Moscheen der DİTİB, da sind sie praktisch zu 100% vertreten, und dann andererseits in den Moscheen von Millî Görüş und ATİP, das ist eine Graue Wölfe-Truppe, die im Zentralrat der Muslime organisiert ist, darüber hinaus. Und das ist einfach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute in ihrer Seelsorge und ihrer Alltagsarbeit nicht das Gleiche sagen, was ihr Chef, weil der beschäftigt sich ja. Und dann, die werden privilegiert, die bekommen für ihre Tätigkeit eine Sonderaufenthaltserlaubnis. Und ich meine, die sollte man künftig nicht mehr vergeben. Und denen, die sie haben, sollte man sie eigentlich auch entziehen.
Also da haben wir ja auch, denke ich, mehr Mittel, also Bekenntnis aller Islamverbände zum Existenzrecht Israels, auch gerade wenn es um Finanzierung, Genehmigung von Moscheen, Koranschulen angeht. Das ließe sich doch schon durchsetzen und wäre eigentlich das Mindeste, was wir verlangen
Ja,
müssten.
man wird das nicht, also positiv als Bekenntnis wird man das rechtlich nicht einfordern können. Man kann immer nur bei Sachen, die in eine bestimmte Richtung gehen, die man nachweisen kann im Sinne von, da wird eine rote Linie überschritten, dann kann man in die Rechte eingreifen. Wir reden ja hier über individuelle und kollektive Religionsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und dergleichen. Und bei allen Eingriffen in diese Grundrechtsposition, auch von Personen ohne deutschen Pass, muss man die Verhältnismäßigkeit wahren. Das heißt, das Mittel, was man anwendet, muss erforderlich sein, um das Ziel zu erreichen. Es muss angemessen sein im Verhältnis zu dem, was vorgefallen ist oder dem, was man erreichen will. Und also da wird man nicht alles verboten kriegen. Aber diejenigen, die hier aktiv eben Hass und Hetze verbreiten, die Krieg und Terror befürworten, da kann man unter Umständen schon entsprechend eingreifen. Und da bin ich auch dafür, dass man da das Instrumentarium nutzt, was möglich, verfassungsrechtlich möglich ist, und auch nochmal nachschärft. Also das Tikva-Institut hat letztes Jahr aus anderem Grund eher in der Auseinandersetzung um BDS ein Policy Paper erarbeitet, wo es auch darum geht, Lücken im Strafrecht zu schließen, die dann wiederum Berufungsgrundlage für entsprechende Verbotsverfügungen sein könnten. Gegenwärtig ist es nicht strafbar, wenn ich sage, Tod Israel. Es ist noch nicht mal strafbar, wenn ich sage, Tod allen Israelis. Und das finde ich, kann eigentlich
Ja,
nicht sein.
stimmt.
Also bloß Tod den Juden ist irgendwie strafbar. Und das reicht einfach nicht aus, weil dann eben zu Ausweichformulierungen gegriffen wird und jeder weiß, dass das eigentlich gemeint ist.
Ja, absolut, das ist ein richtiger Aspekt. Ja, heute hat ja der internationale Account von Fridays for Future auch sich sehr ja, einseitig, fast schon antisemitisch geäußert. Sie haben, das fand ich ganz, ganz interessant, auf Twitter letztens Klimaschutzaktivisten appelliert, auf Aktionen zu verzichten, die viele Polizeikräfte binden aufgrund der Sicherheitslage in Berlin. Ja, wie kommt das eigentlich überhaupt, dass aus dieser, also es ist jetzt eher die internationale Arm von Fridays for Future, wie kommt das eigentlich, dass da so eine große, ja, Sympathie für Palästina, wäre noch zurückhaltend ausgedrückt, auch fast schon eine starke Unterstützung gibt und ja, eine relativ einseitige Haltung, die auch sehr, sehr kritisch gegenüber Israel ist und sehr unkritisch gegenüber der Hamas. Wo kommt das her?
Ja, das kommt natürlich aus bestimmten linken Netzwerken, Anti-Imperialismus, postkoloniale Theorie und dergleichen, wo aus durchaus einer nachvollziehbaren auch Kritik des kapitalistischen Wirtschaftens aus dieser in Verbindung mit der ökologischen Perspektive, wo man sagt, wir dürfen nicht über unsere Verhältnisse leben und so weiter, dann eben etwas schlicht auf die Verhältnisse geguckt wird und dann sagt man, okay, wir sind eigentlich grundsätzlich für die Armen und gegen die Reichen und wir sind gegen für die Unterdrückten und gegen die Unterdrücker. Und es gibt da so eine Verbreitung eines Schwarz-Weiß-Weltbildes. Und das wird dann eben auf den Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten oder den Palästinensern übertragen. Und dann ist der Palästinenser halt das arme Opfer und Israel der böse Täter. Dass das historisch alles Quatsch ist, kann man diesen Leuten oft nicht erklären, weil ihnen da die historischen Kenntnisse fehlen und weil sie diese historischen Tatsachen auch gar nicht wissen wollen. Das ist sehr verbreitet in bestimmten Milieus. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass Fridays for Future in Deutschland diesen Kurs ausdrücklich nicht mitgeht. Wobei ich mir wünschen würde, dass sie jetzt doch deutlicher auch den Bruch mit dem internationalen Teil ihrer Bewegung und Greta Thunberg suchen, weil so etwas ist einfach nicht akzeptabel.
Ja, mit der, das Bild mit der Tentakel und auch der Gründer von der internationalen Sparte hat sich da leider schon in der Vergangenheit ja schon sehr, ja.
Ja, mit der Tentakel, da habe ich gehört, das soll angeblich auch ein Symbol für Autismus sein. Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Aber die einseitigen Aussagen jetzt zu dem Konflikt waren eigentlich ausreichend genug. Also, dass wenn die Tentakel im antisemitischen Sinne da tatsächlich verwendet worden sein sollte, dann wird das in der Tat dem Fass den Boden ausschlagen. Aber auch ohne diese Zutat ist das alles schon schlimm genug. Und ich habe wirklich gar nichts dagegen, dass man Empathie zeigt mit den Palästinensern. Das ist schrecklich für
Absolut.
Menschen, die mit der Hamas nichts zu tun haben. Was die jetzt in Gaza durchmachen müssen, ist eine Katastrophe und eine Tragödie. Und das auch mit zu artikulieren und zu sagen, da verzweifeln wir daran und das sehen wir auch. Dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen. Aber Ursache und Wirkung nicht zu benennen, das ist eben blind oder propagandistisch für die falsche Seite. Und da muss man den jungen Leuten auch sagen, also entweder müsst ihr noch mal drüber nachdenken oder wenn ihr das wirklich so meint, wie ihr das sagt, dann seid ihr unsere Gegner.
Ja, apropos Propaganda, das ist jetzt natürlich auch ein Stück weit der Krieg der Bilder. Ich war gestern relativ schockiert. Ich glaube, es war ein ARD oder ZDF am Abend, da hieß es, der Westen habe den, also Israel habe den Krieg der Bilder schon verloren. Da wunderte ich mich ein bisschen. Also es gab ja zum Beispiel auch die Berichterstattung über die Explosionen im Krankenhaus in Gaza, die ja wohl allen Anschein nach falsch waren. New York Times hat das ja eingestanden. Das habe ich jetzt bisher in deutschen Medien wenig gelesen. Sie haben es ja auch bei X, also früher Twitter, ja auch gesagt, sie machen nicht Al Jazeera und es gibt ja auch eine ganze Reihe an Beispielen, wo was ja auch mit KI falsch dargestellt wurde. Was ist denn aus Ihrer Sicht im Moment, aus medialer Sicht, die Rolle von Journalismus, wie man da ja möglichst objektiv, soweit möglich, berichten kann? Und ja, was erwarten Sie da als Vorsitzender der DIG?
Also ich erwarte einmal, dass man der Hamas nichts glaubt. Also die Hamas ist eine Lügenagentur. Dass man
Das wird ja immer auf eine Stufe gestellt mit Israel. Das habe ich mich schon mehrfach gewundert, ne? Das sind ja zwei Quellen, ne? Ja.
Das finde ich wirklich völlig inakzeptabel. Gleichzeitig finde ich, natürlich gehört es auch zum Israel, also zum sauberen Journalismus, dass man auch bei Israel sagt, okay, wenn ihr das und das behauptet, wie können wir denn das nachvollziehen? Das ist legitim. Also kritischer Journalismus muss immer kritisch bleiben gegenüber allen.
Ja.
Aber gegenüber der Hamas muss man schon klar machen, das ist eine andere Qualität. Also da weiß man, die lügen wie gedruckt. Die haben zum Ziel, Menschenleben auszulöschen. Deshalb fand ich das bezeichnend, dass man Hamas eigentlich tendenziell sogar mehr geglaubt hat als Israel bis zu dem Zeitpunkt, wo Israel die Videos vorgelegt hat. Und als man Israel die Videos vorgelegt hat, hat man so gesagt, nee, das ist Israels Meinung. Also ich meine, Israel hat seine Tatsachenbehauptung belegt und man hat gesagt, diese Tatsachen sind eine Meinung. Das habe ich bei Phoenix erlebt. Wurde der israelische Botschafter in einer Art und Weise von einem Journalisten unanständig behandelt. Also entweder hat er nicht mitgekriegt, dass Israel diese Beweise vorgelegt hat und Hamas nichts anderes als Lügen in die Welt gesetzt hat, ohne jeglichen Hinweis darauf, warum man diesen Lügen glauben soll. Und ist er den Botschafter angegangen in einer impertinenten Art und Weise, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Und das zeigt natürlich, dass 2000 Jahre Antijudaismus und Antisemitismus im christlichen Abendland einfach in vielen Köpfen Spuren hinterlassen haben. Und man traut dem Juden einfach jede blutrünstige Geschichte offensichtlich zu. Und da würde ich mir echt wünschen bei den Medien, dass sie da mal Selbstreflexionsformate machen. Weil, also zu sagen, wir sind alle frei von Antisemitismus, ist von jedem, der es behauptet, Quatsch. Weil wir sind in einer antisemitisch imprägnierten Kultur aufgewachsen. Und damit muss man sich kritisch auseinandersetzen, wenn man es nicht reproduzieren will. Und das fehlt mir bei vielen Medien noch. Und immer lässt man sich eigentlich von der Propaganda der Hamas einfangen, die eben auf schreckliche Bilder auf ihrer Seite setzt, um damit Israels Handeln zu delegitimieren.
Das ist jetzt ja Deutschland und Europa, selbst da gibt es ja schon oft in eine Richtung, obwohl die Hamas ja wirklich eine ja, Lügenorganisation ist, wie Sie gesagt haben. Aber jetzt ist es ja so, dass in der arabischen Welt dieser Effekt nochmal ganz anders ist. Dann gibt es ja auch noch Social Media. Da ist ja leider zu befürchten, dass viele junge Menschen, gerade auch arabischer Herkunft, ja, in deiner eigenen Bubble sozusagen drin hängen und vielleicht mit der anderen Sicht der Dinge wenig in Verbindungen kommen. Das wird wahrscheinlich auch bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sein. Was kann man machen, um an solche Menschen ranzukommen, damit die auch einfach ausgewogener informiert werden? Weil das ist ja auf jeden Fall, denke ich, ein ja, weit verbreitetes Problem.
Ja, und es gibt darauf keine schnelle Antwort. Also ich glaube, auch wenn es jetzt wieder sozusagen so einen Hype gibt und wahrscheinlich es wieder einen Regen von Broschüren und Workshops geben wird, man muss wirklich langfristig an verschiedene Zielgruppen herantreten. Also wir brauchen einerseits für den Bereich der Schule und der nachwachsenden Generation, bei der ja noch nicht alles, noch nicht Hopfen und Malz verloren ist, wirklich eine systematische Einbeziehung relevanter Themen für dieses Thema in den Schulunterricht. Das heißt, es muss eine Aufklärung über Antisemitismus geben, es muss ein Verständnis von jüdischem Leben und jüdischer Geschichte geben und es muss ein Grundwissen geben über Israel als jüdischen und demokratischen Staat und nicht nur über den Nahostkonflikt, darüber schon auch. Und das muss von einem Lehrpersonal gemacht werden, das selber in diesen Themen firm ist und auch eine Reflexion der eigenen Berufsrolle dabei mitbringt.
Das könnte schwierig werden mit den Bedingungen, ne?
Ja, das Problem ist, das Thema ist in der Lehrerausbildung bis heute nicht verankert. Und die Lehrer wissen nicht mehr als alle anderen auch. Und das mag bei der Bevölkerung gerade noch angehen, um den Job richtig zu machen als Lehrer oder übrigens auch als Polizist, reicht das durchschnittliche Wissen eines Deutschen einfach nicht hin aus. Und dann heißt das, wir müssen das in die Ausbildungspläne dieser Profession fest verankern. Und daran sieht man schon, bis man überhaupt irgendwie dahinterherkommt, das braucht alles ein paar Jahre. Aber das ist die Botschaft. Wir haben das in der Vergangenheit versäumt und es reicht nicht mal, einen Gedenkstättenbesuch zu machen und dann entritt irgendwie eine Katharsis bei allen ein und sie sind geläutert und wissen in Zukunft Bescheid. Diese Naivität, die da zum Teil in der politischen Diskussion über diese Frage von nachhaltiger Veränderung von Einstellungen und Wissen vorherrscht, hat dazu beigetragen, dass man eine Menge gemacht hat, ohne darauf zu achten, ob das, was man macht, überhaupt eine Wirkung erzielt.
Ja, gut. Also ich denke, die Herausforderungen sind riesengroß. Da sind wir, glaube ich, weit von entfernt im Bildungsbetrieb. Ich fand auch die Reaktion aus dem Kulturbetrieb ja bisher eher enttäuschend. Ich glaube, Medien und Gesellschaft, das sind gigantische Aufgaben. Vielleicht komme ich nochmal am Schluss Politik, weil ich glaube, dass Israel Recht auf Selbstverteidigung hat und auch international noch große Aufgaben anstehen, was Iran angeht. Das ist, glaube ich, klar. Wir haben ja auch gesagt, was kann man machen, um ja palästinensische und andere schwierige Terrororganisationen zu unterbinden. In Deutschland haben wir, glaube ich, gut aufgeführt. Fördermittel, gibt es eine mittel- und eine langfristige Perspektive. Ja, also ich glaube, bleibt viel zu tun. Zum Abschluss, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die wir in Deutschland politisch angehen müssen, aber auch gesellschaftlich, oh, ja, damit wir da auf dem richtigen Weg sind?
Ja, also wir müssen vor allen Dingen nicht nur reden, sondern auch entsprechend handeln. Und da habe ich auch nach einigen Runden, die ich jetzt in der letzten Zeit auch im Umfeld der Bundesregierung hatte, eher auf der Beamtenebene, zum Teil Zweifel, ob das eigentlich gewollt ist. Also wir brauchen eine Wende in der Iran-Politik und ich verstehe nicht, warum man die Sanktionen über den Snapback-Mechanismus gegenüber dem Iran, die man vor dem Nukleardeal hat, nicht einrichtet. Ich verstehe nicht, warum man sich scheut, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu nehmen. Also da hält man an Kanälen fest, die zu nichts führen. Also diese Situation, in der wir jetzt sind mit diesem Terror der Hamas, ist ein Ergebnis iranischer Politik. Und wenn wir sozusagen da weiter meinen, wir könnten die beeindrucken, indem wir nachgiebig sein, das ist doch jetzt durch den 7. Oktober endgültig falsifiziert. Und aber,
Er war eigentlich schon vorher klar, ne? Ja.
ja, aber ich sehe nicht, dass es da ein Umdenken im Auswärtigen Amt gibt. Und ich sehe es ehrlich gesagt auch bei der Religionspolitik nicht, wenn ich mir anschaue, welche Erklärungen sowohl das Bundesinnenministerium als auch die Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen mit den islamischen Verbänden herausgegeben hat. Wenn man sich mit so wenig zufrieden gibt, dann wird sich nichts ändern.
War in Hessen, glaube ich, ein bisschen besser, ne, als in NRW, ne?
Nö, nö. Muss ich Sie enttäuschen, da ist noch nicht mal die Verurteilung der Hamas drin, sondern irgendwie nur des Terrors.
Wahnsinn.
Und wenn man die Leute nicht dazu bringt, auch was zu tun, sind solche Erklärungen doch nur nicht das Papier wert oder der Strom für das Aufrufen der Webseite, wo das draufsteht, sondern das sind abgepresste Bekenntnisse. Ich will sehen, was die machen. Warum stehen die denn nicht da, wo die Demonstrationen sind und streiten sich mit den ihren Jugendlichen? Warum steht das nicht in den
Ja.
Freitagspredigten, warum das alles nicht geht und dass Israel ein Recht auf Existenz hat und dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat? Das finden sie da überall nicht. Und deshalb, die machen nichts, um das Problem geringer werden zu lassen, weil sie Teil des Problems sind. Und das muss man ihnen ins Gesicht sagen. Und also, vielleicht bin ich als alter, kranklender Mann zu undiplomatisch für all das, aber ich sehe nur einfach, dass bestimmte Strategien, die man über Jahre hinweg, also zum Teil Jahrzehnte hinweg gefahren ist, dass sie zum Gegenteil geführt haben von dem, was man sich davon versprochen hat. Und das muss man sich doch ehrlicherweise jetzt auch endlich mal eingestehen.
glaube, das ist nicht undiplomatisch, sondern realistisch und angesichts der dramatischen Lage auch ja, notwendig, da zuzuspielen. Deswegen ganz lieben Dank. Also Iran-Politik und auch Religionspolitik, Islamverbände nach innen sind, glaube ich, zwei ja, ganz zentrale, konkrete Punkte, die ich auch nochmal mitnehme und allen Kollegen von mir, die sich damit täglich befassen, besonders ans Herz legen. Ja, also auch ganz persönlich danke für Ihre Arbeit als Vorsitzender der DEG, dass Sie auch so präsent sind in den Debatten. Das sind, glaube ich, wichtige Debattenbeiträge und ich fand es auch einen tollen Podcast. Und ja, ganz lieben Dank für die Diskussion heute.
Ich bedanke mich für Ihre Fragen und für die Auseinandersetzung.
Ja, ganz lieben Dank, Volker Beck. Ich hoffe, Ihnen und euch hat der Podcast Spaß gemacht. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über eine Bewertung. Alles Gute und bis bald.